Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Vor ziemlich genau einem Monat machte diese Meldung die Runde. Im Streit um das US-Geburtsrecht hat Präsident Trump eine Niederlage vor dem obersten Gerichtshof kassiert. In den USA bekommen Babys, die dort geboren werden, automatisch die Staatsbürgerschaft zugesprochen. Basis für dieses Geburtsortsprinzip ist der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung von 1868. Da heißt es, alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und deren Gerichtsbarkeit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Bundesstaates, in dem sie wohnen. Soweit dieser eine Teil aus dem 14. Zusatzartikel. Und schon im Wahlkampf hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dieses sogenannte Birthright, also dieses Geburtsortsrecht, abschaffen zu wollen. Nach Amtsantritt erließ er ein entsprechendes Dekret. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen klagten und der Fall landete vor dem obersten Gericht der USA. Nun, also vor gut einem Monat, entschieden die Richterinnen und Richter des obersten Gerichtshofs und bestätigten das Geburtsortsprinzip. Damit ist Trumps Dekret gekippt. Die Richterinnen und Richter begründeten ihr Urteil mit der Entstehungsgeschichte des 14. Verfassungszusatzes und, das ist ja typisch amerikanisch, mit einem Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1898. Das war der Fall USA gegen Wong Kim Ark. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, es sei denn, ihr habt euch jetzt damit explizit befasst. Das war ein Sohn chinesischer Einwanderer, der in San Francisco geboren wurde. Und nach einer China-Reise 1895 wurde ihm die Einreise zurück in die USA verweigert. Die Begründung der Behörden, da seine Eltern von diesem chinesischen die Eltern chinesischer Einwanderer eben aufgrund eines rassistischen Gesetzes zur Ausgrenzung chinesischer Migranten niemals die Chance auf eine Einbürgerung hatten, sei er ebenfalls kein Staatsbürger. Das war die Begründung der Behörden. Er hat dann geklagt und der oberste Gerichtshof entschied damals, 1898, mit einer deutlichen Mehrheit, der Ort der Geburt ist das entscheidende Kriterium, nicht die Herkunft der Eltern. Das ist also dieses sogenannte Geburtsortsprinzip. Und soweit diese Meldung vom 30. Juni diesen Jahres. Als ich das damals las, dachte ich, das muss mal Grundlage einer Predigt werden. Und der Fall ist ja zunächst mal interessant, weil er uns unterschiedliche Prinzipien vor Augen führt, wie man in dieser Welt eigentlich ein Bürgerrecht erlangt. Die allermeisten Menschen auf dieser Welt haben irgendwo ein Bürgerrecht. Es gibt auch sogenannte Staatenlose, die überhaupt nirgends ein Bürgerrecht haben, aber die allermeisten haben irgendwo irgendeine Form von Bürgerrecht. Und die Verleihung des Bürgerrechts erfolgt eben entweder über das Geburtsortsprinzip oder über das Abstammungsprinzip oder über eine Einbürgerung. Das sind eigentlich so die drei wesentlichen Möglichkeiten. Und welche dieser drei Möglichkeiten in welcher Weise angewandt werden, das handhaben unterschiedliche Staaten ganz unterschiedlich. In den USA zum Beispiel kommen unter bestimmten Voraussetzungen alle drei Möglichkeiten in Betracht. Also man wird US-Bürger entweder durch Geburt oder durch Abstammung von mindestens einem US-amerikanischen Elternteil oder eben auch durch Einbürgerung. Und gerade für klassische Einwanderungsnationen wie die USA, Kanada, Australien und auch einige Länder Südamerikas ist dieses Geburtsortsprinzip typisch. Also dort, wo du geboren wirst, da bekommst du auch das Bürgerrecht. Andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, die gestern ihren 700 noch was Geburtstag feierte, solche Länder kennen bis heute nur das Abstammungsprinzip oder die Möglichkeit einer späteren Einbürgerung. Und ich selber habe tatsächlich zwei Staatsangehörigkeiten, nämlich die deutsche und die schweizerische. Und beide habe ich aufgrund des Abstammungsprinzips erhalten. Das heißt, weil mein Vater Deutscher ist und meine Mutter Schweizerin war. dass mein Geburtsort, der dann auch auf dem deutschen Pass draufsteht und auf dem Personalausweis auch, Winterthur in der Schweiz, dass er dort liegt, das war in beiden Fällen, spielt das keine Rolle. Ich hätte auch in Timbuktu geboren werden können, hätte trotzdem diese beiden Staatsangehörigkeiten. Ja, Fragen des Bürgerrechts, die waren zu allen Zeiten von Belang. Und es geht ja im Kern bei dieser ganzen Frage darum, zu welcher Gemeinschaft ich gehöre, für die ich Mitverantwortung trage und die mich trägt und im Notfall auch schützt. Darum geht es ja bei der Bürgerrechtsfrage. Und ist mir gerade vorhin nochmal in den Sinn gekommen, also ich war mal ganz dankbar für meinen deutschen Pass und die deutsche Staatsbürgerschaft, als ich mal in Jordanien vom Geheimdienst festgesetzt wurde. Da wusste ich, ich habe hier diesen Pass in der Hand und die werden mich zur Not dann da schon wieder raushauen. Und auch weitere Details gerne auf Nachfrage. Vom Apostel Paulus wissen wir auch, dass er sich in Notlagen mehrfach auf sein römisches Bürgerrecht berief. Aber, und Katharina hat es vorhin schon angedeutet, wichtiger war Paulus ein ganz anderes Bürgerrecht. Und davon hören wir im Philipperbrief im 3. Kapitel. Ich lese uns Philipper 3, die Verse 17 bis 21. Paulus schreibt: Werdet meine Mitnachahmer, liebe Brüder und Schwestern, und blickt auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Viele nämlich, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, jetzt aber sogar unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre besteht in ihrer Schande, weil sie das Irdische im Sinn haben. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von eben dorther erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren armseligen Leib verwandeln in die Gleichgestalt seines herrlichen Leibes, gemäß jener Kraft, mit der er sich selbst das All zu unterwerfen vermag. Das Bürgerrecht, von dem Paulus hier spricht, ist ein ganz besonderes. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Noch genauer könnte man übersetzen, der Ort, an dem wir beheimatet sind, der Ort, in dessen Bürgerrecht wir aufgenommen sind, ist der Himmel, das Reich Gottes, der Ort der Wirklichkeit Gottes. Als Christusgläubige sind wir Himmelsbürger. Und demgegenüber sind alle irdischen Bürgerrechte völlig belanglos. Überhaupt haben vor Gott ja unsere menschengemachten Grenzen und Nationalitäten, das ist ja im Grunde auch eine Idee des 19. Jahrhunderts, haben vor Gott überhaupt keine Bedeutung. Da blustern wir uns manchmal so auf, aber Gott ist das eigentlich wurscht. Frage, was macht uns denn eigentlich zu Himmelsbürgern? Himmelsbürgerschaft beruht jedenfalls nie auf Voraussetzungen, die wir von uns aus mitbringen. Himmelsbürger werde ich weder durch natürliche Geburt noch durch natürliche Abstammung. Himmelsbürger werde ich nur durch Einbürgerung, genauer gesagt durch Adoption. Ist übrigens in den USA auch eine Möglichkeit, wie man US-Bürger werden kann, wenn man von amerikanischen Eltern sozusagen adoptiert wird. Adoption. Das ist der Weg, Himmelsbürger zu werden. Himmelsbürger werde ich dadurch, dass Gott mich in Jesus Christus als sein Kind annimmt. Himmelsbürger werde ich durch Gnade. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ich kann mich weder auf meine Abstammung von christlichen Eltern berufen, noch auf meine Geburt im sogenannten christlichen Abendland. Denn Himmelsbürgerschaft setzt in jedem Fall Neugeburt voraus. Und diese Neugeburt, die bewirkt allein Gott. Himmelsbürger werde ich, indem Gott mir Vater und Christus mir Bruder wird. Das bedeutet es, Himmelsbürger zu sein. Gott wird mir Vater und Christus wird mir Bruder. Himmelsbürger bin ich also, um Himmels willen. Um Himmels willen. Nicht aufgrund meiner Eigenschaften, meiner Herkunft oder sonstiger Vorzüge, die ich vielleicht als Vorzüge sehen. Wie das die anderen sehen, ist ja manchmal auch eine andere Frage. Himmelsbürger zu sein, ist immer ein unverdientes Vorrecht. Und deswegen auch nichts, worauf ich mir etwas einbilden kann und nichts, was ich für mich irgendwie vereinnahmen und anderen vorenthalten oder absprechen kann und sagen kann, ihr kommt da nicht rein. Das ist meins. Und deswegen darf auch die Kirche nie und nimmer eine in sich abgeschlossene Sekte sein. Abschottung widerspricht der freien Dynamik des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist auf globale Ausbreitung angelegt. So lernen wir es von Jesus. Und Jesus selber fordert auch nachdrücklich zur Zuwanderung auf. Lukas 13 kämpft darum, durch die enge Tür hineinzukommen. Und als ich das gelesen habe, da hatte ich so diese Bilder vor Augen in Ceuta, Spanien, spanische Enklave, wie die Leute da reinzwängen und reindrängen, weil sie sich ein besseres Leben versprechen. Jesus sagt, geht nicht irgendwie nach Spanien oder so, wo das Leben besser ist, sondern drängt euch rein, kämpft darum, durch die enge Tür des Himmels zu kommen. Das Reich Gottes ist um Gottes Willen eine Einwanderungsnation. Ist eine Einwanderungsnation. Und Jesus selber stellt in Aussicht, wie das Reich Gottes letzten Endes aussehen wird. Auch in Lukas 13. Man wird kommen von Osten, da sind wir dabei, sehr gut, aber auch von Westen. Und da geht es noch weiter. Von Norden, aber auch von Süden. Also von überall her. Und man wird gemeinsam zu Tisch liegen im Reich Gottes. Das ist die Zukunftsvision Jesu für das Reich Gottes. Das Reich Gottes hat in alle Richtungen offene Türen. Warum? Weil Christus selber die Türen von innen her aufgestoßen hat. Als Christus für uns starb, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben her bis unten durch. Und deswegen hat im Reich Gottes jeder und jede Platz, die Gott zu sich ruft. Egal woher, egal mit welcher Herkunftsgeschichte, egal mit welcher Nationalität, egal mit welcher Hautfarbe, egal mit welcher Muttersprache, egal mit welchen Eigenschaften, egal mit welchen mitgebrachten Ansichten und Aussichten. Das Reich Gottes hat offene Türen, weil Jesus diese Türen aufgemacht hat. Aber, und auch das macht Paulus hier klar, und wir haben es auch vorhin schon gehört, wie es beim irdischen Bürgerrecht ist, so ist es auch beim himmlischen Bürgerrecht. Himmlisches Bürgerrecht verpflichtet. Himmlisches Bürgerrecht verpflichtet. Himmelsbürger zu sein, verpflichtet uns schon hier als Himmelsbürger zu leben. Also nicht nur Himmelsbürger zu sein, sondern als Himmelsbürger auch zu leben. Jan, wie sieht das denn eigentlich aus? Als Himmelsbürger zu leben ist in erster Linie eine Frage der Ausrichtung. Wir lesen es hier in Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht nämlich ist im Himmel. Von eben dort her, vom Himmel her, erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Retter. Sehr eindeutig, nicht als irgendwas, sondern wir erwarten Jesus Christus als unseren Retter. Amen. Und was bedeutet das, dass er Retter ist? Unter anderem das, er wird unseren armseligen Leib, und davon haben wir gerade vorhin auch eine ganze Menge gehört, und wir spüren es täglich auch in der einen oder anderen Form, er wird unseren armseligen Leib verwandeln in die Gleichgestalt seines herrlichen Leibes, gemäß jener Kraft, mit der er sich selbst das All zu unterwerfen vermag. Wow, was für eine Kraft. Also versucht ihr mal, das Universum zu unterwerfen. Gar nicht so leicht. Aber ja, Gott hat diese Kraft. Christus hat diese Kraft. Als Himmelsbürger leben wir in einer beständigen Erwartungshaltung. Wir erwarten und erhoffen Christus, unseren Retter. Wir erwarten und erhoffen die endgültige Durchsetzung der Königsherrschaft Gottes im gesamten Universum. Wir erwarten und erhoffen unsere eigene Vollendung, die Christus bewirken wird, wenn er uns in die Gleichgestalt seines herrlichen Leibes verwandeln wird. Als Himmelsbürger richten wir uns auf. Das war jetzt aber auch sehr cool. Ja, also wir machen hier nicht den hier, sondern wir richten uns auf und erheben unsere Häupter, weil sich unsere Erlösung naht. Das ist einer der Wochensprüche im Advent, ist bald wieder soweit. Ja? Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kopf hoch. Das ist die Devise. Und zwar in jeder Hinsicht. Als Himmelsbürger streben wir nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Wir sinnen auf das, wir richten unseren Sinn aus auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. So heißt es in Kolosser 3. Als Himmelsbürger wissen wir haben hier in Zeit, in der Umgebung, in Sachsen-Anhalt, in Deutschland, auf der ganzen Welt, wir haben hier vielleicht auch auf dem Mond keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die kommt, die, für die wir bestimmt sind, die erstreben wir. Hebräer 13, 14. Als Himmelsbürger sind wir unterwegs zu dem Ort ewiger Sabbatruhe, die Gott bei sich für uns bereithält. So lesen wir es in Hebräer 4, Vers 9. Und diese Ausrichtung, die ist wirklich alternativlos für uns Himmelsbürger. Für Himmelsbürger ist es eben keine Option, sich auf Irdisches auszurichten, sich auf Irdisches zu konzentrieren und sich irgendwie an Irdisches zu klammern, was in Klammern bemerkt sowieso irgendwann früher oder später vorbei ist. Der Blick nach unten auf Irdisches, der würde unseren Blick wegziehen von der Hoffnung auf Christus. Und ich bitte euch jetzt mal, alle mal nach oben zu gucken. Guckt alle mal nach oben. Guckt mal da vorne auf das Kreuz. Das ist der Orientierungspunkt für uns, für Himmelsbürger. Und so gehören auch alle Sorgen um Geld, um Essen, um Kleidung, um Wohnung, Zukunft. Ja, früher war alles besser, vor allem das Wetter und die Zukunft. Alle diese Sorgen, die gehören nicht in unsere Herzen, sondern sie gehören ins Gebet. Wenn wir wirklich an einen himmlischen Vater glauben, der uns nur Gutes gibt, und an einen Herrn Jesus, der Leben in Fülle verspricht. Wir haben es im Monatsspruch schon gehört. Und wie diese himmlische Ausrichtung unser alltägliches Leben bestimmt, das können und das sollen wir. Und jetzt kommt das nächste Interessante, in erster Linie am Christusapostel Paulus lernen. Aber wir fragen uns mal, wie sieht denn so ein Leben dann aus in dieser Ausrichtung auf den Himmel? Ausdrücklich ruft Paulus uns auf, seinem Beispiel zu folgen. Werdet meine Mitnachahmer, liebe Brüder und Schwestern. Und fokussiert euch auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus gibt eine sehr klare Anweisung. Wo finden wir denn ein Modell, sozusagen ein Vorbild für das, was es heißt, als Himmelsbürger zu leben? Werdet meine Mitnachahmer und fokussiert euch auf die, die sozusagen mich, Paulus, zum Vorbild genommen haben. Ist übrigens eine sehr klare Weisung auch für uns als Gemeinde, glaube ich. Für gewöhnlich meinen wir ja, wir sollen uns Jesus zum Vorbild nehmen. Hören wir oft, sagen wir oft. Und das klingt auch gut. Aber insgeheim merken wir dann immer wieder, ja, wir sind eben nicht Jesus. Warum? Jesus ist kein Mensch wie du und ich. Klar, er ist in allem versucht worden wie wir, aber ohne Sünde. Er ist in allem, worin er uns gleich geworden ist, doch immer auch der eine und einzigartige Sohn seines Vaters. Und darum auch wieder völlig unvergleichlich. Und im Gegensatz zu Jesus leben wir jetzt auch noch nicht in der Gleichgestalt seines herrlichen Leibes. Wir leben auch als Himmelsbürger immer noch in unserem armseligen Leib. Und das macht was mit uns. Das können alle die bezeugen, denen es gerade nicht so gut geht. Das macht auch geistlich was mit uns. Die Rahmenbedingungen zwischen Jesus und uns sind also in vielerlei Hinsicht völlig verschieden. Und darum ist es gut und hilfreich, dass Paulus hier nicht sagt, ahmt Jesus nach, sondern werdet meine Mitnachahmer, liebe Brüder und Schwestern, und fokussiert euch auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Jesus Nachfolge leben wir grundsätzlich als Apostelnachahmung. Paulus, ein Mensch wie du und ich, aber als einzigartiger Offenbarungsträger mit einem einzigartigen Auftrag, eben Apostel. Er ist unser Vorbild, wenn es um gelebte Himmelsbürgerschaft geht. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Es mag vielleicht anstößig klingen. Was erlaubt sich Paulus? Ja, was erlauben Strunz? Also was erlauben Paulus, sich so als Vorbild hinzustellen? Aber es ist keine Anmaßung, es ist gute biblische Weisung und für uns verbindlich. Und es ist auch hier kein Ausrutscher, dass er im Philipperbrief, wo er so ein bisschen euphorisch ist, dann mal sagt, oh, übrigens, ich bin das tolle Vorbild. Das kommt immer wieder vor bei Paulus. Immer wieder stellt er sich selbst aufgrund seines gottgegebenen Apostelamtes, das ist der Punkt, den Christusgläubigen als nachahmungswürdiges Vorbild vor. 1. Korinther 11, Vers 1 zum Beispiel. Werdet meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. Jesus ist letzten Endes schon das Vorbild, aber immer vermittelt. Es gibt hier so eine Art abgestufte Vorbildreihenfolge, wenn man so will. Die beschreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief so. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Ihr seid unsere Nachahmer und damit geworden und damit die des Herrn. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und damit vermittelt die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr wiederum allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Wer sich also den Christusapostel zum Vorbild nimmt, der wird auch anderen zum Vorbild. So und nicht anders verwirklicht sich die Jesus-Nachfolge unter uns. Und auch darum lohnt es sich, die Paulusbriefe aufmerksam zu studieren. Genau, wahrscheinlich ruft gerade Paulus an und sagt, nehmt mich zum Vorbild. Und lest gerade auch die Abschnitte in meinen Briefen, in denen es um mein eigenes Ergehen und Handeln geht. Warum? Weil das Vorbild des Apostels Paulus uns Vorbild ist. Und damit sind wir beim dritten und letzten. Wofür genau steht denn eigentlich der Christusapostel als Vorbild? Wofür genau ist er Vorbild? Antwort: Er steht für konsequente Kreuzesnachfolge. Paulus steht für konsequente Kreuzesnachfolge. Die, von denen er sich hier absetzt und vor denen er warnt, sind die Feinde des Kreuzes Christi. Er ist ein Freund des Kreuzes Christi. Paulus als Christusapostel steht für genau das, was Jesus selber geboten hat. Können wir nachlesen in Markus 8. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Nicht das Kreuz Christi, das trägt er selber, hat er für uns schon längst getragen, Gott sei Dank. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, und um des Evangeliums willen, das gehört zusammen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, die ganze Welt zu besitzen, aber sein Leben einzubüßen? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Diese Anweisung Jesu lebt Paulus als Christusapostel in vorbildlicher Weise. Er schämt sich des Evangeliums nicht, sagt er ausdrücklich am Anfang des Römerbriefs. Er schämt sich des Evangeliums nicht, weil er weiß, dass dieses Evangelium die Gotteskraft zur Rettung ist. Dieses Evangelium schließt die Tür zum Reich Gottes auf. Paulus nimmt sein Kreuz auf sich. Er lässt sich auspeitschen, steinigen, er erleidet Schiffbruch und was weiß ich was noch alles. Er läuft sich die Füße wund in dem Vorhaben der ganzen Welt, das Evangelium zu bringen. Paulus verzichtet auf Geld, Ehe und Ehre, weil er Christus nachfolgt. In seiner ganzen Amts- und Lebensführung verkörpert Paulus das Evangelium. Ja, er verkörpert Christus. Paulus verkörpert Christus. Paulus, so schreibt er am Ende des Galaterbriefs, trägt die Malzeichen des Herrn Jesus an seinem Leib. Er trägt die Malzeichen, die Erkennungszeichen Jesu, blutige Hände, blutige Seite, blutigen Kopf, blutige Füße, trägt er an seinem Leib. Paulus lebt also als Freund des gekreuzigten Christus. Das Kreuz Christi ist der Maßstab, und zwar der einzige Maßstab seines Lebens. Daran orientiert er sich, daran richtet er auch alle Entscheidungen des Lebens aus. Am Kreuz Christi. Und der Auferstandene ist die Hoffnung und die Liebe seines Lebens. Und ihr Lieben, so sieht im Grunde ein Leben als Himmelsbürger hier auf Erden aus. Das Kreuz Christi als alleiniger Maßstab unseres Lebens und der Auferstandene als die Hoffnung und die Liebe unseres Lebens. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.